So, heute Abend möchte ich euch alle einmal gern einladen, einen Hausbesuch zu machen. Wir wollen in ein Haus hineinschauen. Straße und den Wohnort nenne ich noch. Und dann wollen wir uns die Hausbesitzer ein klein wenig anschauen und einmal gucken, ob wir etwas von ihnen lernen können. Und dann wollen wir auch die Besucher ein ganz klein wenig noch betrachten. Und vor allem, was ich dann da mit den Besuchern in diesem Haus bei den lieben Leuten ereignet hat, wollen wir in den Mittelpunkt unserer Betrachtung stellen. In Johannes Kapitel 12 wird so ein Haus und die Begebenheit beschrieben. Johannes Kapitel 12, Vers 1 bis 11. Ich lese schon wie in den Versammlungen vorher immer nur einen Vers und möchte dann das, was mich gerade so im Moment bewegt, zum Ausdruck bringen. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Jetzt muss ich so klein wenig eine Orientierungshilfe geben, liebe Geschwister. Da gab es 2 Bethanien in Israel. Das andere heißt auch manches Mal Bethphara. Und das ist der eine, das ist am Ölberg, um das es hier jetzt geht, nahe beim Ölberg. Und das andere ist so im Jordantal, am Westufer des Jordans. Ich denke, so etwa vielleicht immerhin noch so 250, 300 Meter unter dem Meeresspiegel. Also das Bethanien im Jordantal, ziemlich weit tief unten. Und das Bethanien war ganz nahe bei Jerusalem und nahe beim Ölberg. Schon die beiden Standorte, die halten mir eine Predigt. Das Bethanien, auch Bethphara genannt, und das bedeutet wieder Furthausen. Da konnte man den Jordan, den Todesstrom, wie die Alten ihn nennen, überqueren. Wenn man vom Ostbereich kam, vom Ostjordanland, war das eine günstige Gelegenheit. Wie die Bibel berichtet, hat Johannes auch dort an der Stelle getauft. Durch Gottes Gnade war ich da schon in dem Furthausen und ich bin auch da über diese Furt auf verheißenen Boden getreten. Ich habe den Todesstrom tatsächlich überschritten. Ja, wie meine ich denn das? Herr Jesus hat doch so einfach erklärt, liebe Geschwister, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben, kommt überhaupt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das Kreuz von Golgatha war für mich so eine Überquerungsstelle, so ein Furthausen, wo ich aus dem Machtbereich der Finsternis dieser Welt auf verheißenen Boden stehen durfte. Lob und Dank. Jetzt lebe ich in Kanaan. Natürlich, geistlich verstanden ist das so. Aber ich habe den Wunsch in meinem Herzen, auch dann nach dem anderen Bethanien zu kommen, das da ganz nahe bei Jerusalem da lag, beim Ölberg lag. Auch da durfte ich schon sein, liebe Geschwister, manche von euch ganz gewiss auch. Und ich denke, wenn man über das Kreuz von Golgatha, von Furthausen, immer tiefer ins Verheißungsland hineingedrungen ist, immer näher nach Jerusalem gekommen ist, da wo Jesus gekreuzigt wurde, Geschwister. Ja, da wo der Heilige Geist herniedergekommen ist, da wo Jesus gewirkt hat und den Ölberg hat er auch gerne aufgesucht, Da unten, da war der Garten Gethsemane. Da soll es Ölpressen gegeben haben. Ja, die Oliven wurden da ausgepresst. Und da wurde das Olivenöl wurde da gewonnen. Und da, wo Öl ausgepresst wird, wo das Öl der Freude fließt, das Öl der Freude hat der Herr gegossen auf mein Haupt, da weile ich auch gerne. Und wenn ich da in Gethsemane bin und daran denke, welche seelische Qualen der Herr Jesus um meinetwillen tragen musste, in welche seelische Tiefen er gegangen ist, dann schaue ich auf ihn auf nach dem Ölberg, dort standen seine Füße zuletzt. Und dort wurde auch angekündigt, ihr Männer von Galiläa, was seht ihr gen Himmel? Dieser Jesus, den ihr gen Himmel habt fahren sehen, der wird so wiederkommen, wie er von euch gegangen ist. Die Wolke wird ihn bringen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes in den Wolken. Und er wird kommen in großer Kraft und Herrlichkeit. Alle diese Orte, habe ich einige Mal schon angedeutet, sind nicht zufällig. Die sind durch weise Plan unseres Gottes so zusammengefügt. Die Ereignisse haben dort zustande gekommen, sind dort so zustande gekommen, nach dem Plan unseres Gottes. Und jeder Name, jede Person, die Gott erwählt hat und jedes Ereignis, das berichtet wird, hält mir eine wunderbare Predigt. Und der Herr Jesus, der wollte aufs Passafest, wollte er gehen. Ach, was mag der wohl so für Gedanken haben, was das Passafest betraf, das Gott geordnet hatte. Und er wusste, er sei das Passalamm. Er sei von Gott erwählt, um die Sünde endgültig wegzunehmen. Und nicht nur einmal, des Öfteren hat er gerne da Besuch gemacht im Hause Bethanien, nahe am Ölberg. Jetzt habe ich das zunächst einmal so ein klein wenig lokalisiert. Jetzt wollen wir ganz kurz noch diese drei lieben Geschwister betrachten. Ja, da waren diese drei, ich fange bei der Martha an, weil die schwäbischen Charakter hat. Das war eine Schafferin. Die hat es nicht sehen können, wenn etwas unordentlich war. Und das hätte die sich nie nachsagen lassen, wenn ein Gast gekommen wäre, dass sie sich irgendein Versäumnis hätte zu Schulden kommen lassen. Die hat so gerne geschafft und gearbeitet, also die hat ganz gewiss Essen verdient. Denn wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Und schaffen ist wichtig und nötig und ist gut. Das ist so angeordnet. Aber an einer anderen Stelle, da steht auch etwas von der Arbeit geschrieben. Dort heißt es nicht, arbeite und bete, sondern wer weiß, wie es richtig heißt. Bete und arbeite. Also wie setzt Gott die Prioritäten? Das Gebet ist wichtiger. Und das war halt eine Schafferin. Und wenn Jesus kam, das wissen wir, ich denke, Lukas berichtet es, na, die sofort gewusst, muss ich eine Henne schlachten, muss ich Eier holen, Kühlschrank hatte sie keine gehabt, was ist in der Speisekammer, ist alles ordentlich aufgeräumt. Der Jesus, der soll sich ja so wohlfühlen bei uns, dass er gerne wieder da zu uns kommt. Ja, und die Martha, die hatte andere Prioritäten gesetzt. Die Maria hatte ganz andere Prioritäten gesetzt. Die hat gesagt, wenn der Herr Jesus zu uns kommt, dann muss ich alles liegen und stehen lassen. Bestimmt nicht, weil sie faul war, weil sie nicht arbeiten wollte. Und ich denke auch, die Martha war auch keine, die nicht aufs Wort Gottes gehört hätte. Nur die Betonungen, die lagen ein bisschen verschieden. Wie ist das bei dir und bei mir? Wie setzen wir die Prioritäten? Was ist dir wichtig und was ist mir wichtig? Die hat sich dann zu seinen Füßen gesetzt und hat zugehört. Und Land, 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 höre des Herrn Wort. Und wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und selig sind die Gottes Wort hören und bewahren in ihrem Herzen. Und das hatte Folgen bei ihr. Das hat bei ihr gewirkt und gearbeitet. Mit Gottes Hilfe will ich euch erklären, was die Worte Jesu wohl bei der Maria so bewirkt haben möchten. Jetzt will ich aber, damit wir das, was ich nachher erkläre, besser verstehen, das erste Mal, wo die Martha so emsig geschafft hat und die Maria sich hingesetzt und zugehört hat, da wird von dem lieben Lazarus gar nichts gesagt. Entweder war der spazieren, na, das glaube ich nicht gerade. Vielleicht war er auf dem Markt Besorgungen machen. Vielleicht war er auch auf dem Felde. Vielleicht hat er auch einen Freund gesucht. Denn so hektisch wie wir Schwaben sind die damals nicht gewesen. Auf alle Fälle, der war nicht da. Ja, der hatte sich so weder für das Schaffen hinreißen lassen, noch für das Hinsitzen und ruhig zuhören. Aber Gott hat auch sein Herz erreicht. Weg hast du aller Wege, an Mittel fehlt dir's nicht. Gott hat bald ein anderer Besuch bei ihm angeklopft. Und das war eine Krankheit und keine Grippe, einfache Grippe. Das war eine schwere Krankheit, eine zu Tode führende Krankheit war das. Ich schildere das deshalb so einfach und unkompliziert, damit wir alle gut verstehen, wie Gott bei den Leuten, die ein offenes Haus für ihn haben, wie er da wirkt und wie er da arbeitet und auf was für eine Art und Weise er an die Menschen herantritt. Jetzt aber beide Schwestern, wo es ernst wurde mit der Krankheit. Ich weiß nicht, bist du schon an einem Lager gestanden, wo man gemerkt hat, es geht zu Ende. Aber die wussten, wir haben eine gute Versicherung, die Jerusalem AG. Und haben schnell zu Jesus geschickt. Herr, den du lieb hast. Ja, hatte der Herr Jesus den lieb? Auch wenn er ihn nicht beim Schaffen erwischt hat, auch wenn er ihn nicht bei den Zuhörern gesehen hat, hat er ihn lieb gehabt. Ganz gewiss hat er ihn lieb gehabt. Und das spürten die anderen auch. Jetzt komm, lieber treuer Herr. Ich war manchmal schon in einer Notsituation, habe gesagt, jetzt brauche ich dich, Herr Jesu. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Aber aus erzieherischen Gründen macht da der Heiland etwas, weil das ja der Lazarus war, weil er den auch für irgendeinen Zweck bearbeiten wollte. Blieb er da noch ein paar Tage, ich denke alles mit allem mit der Reise hin, 4 Tage, genau so lang, dass der verstorben war. Und dann kam er an. Ja, und dann hatten die so einen liebevollen Vorwurf. Nicht aus Unglauben heraus. Den Vorwurf, den sie dem Herrn Jesus gemacht haben, war nicht aus Unglauben heraus, aber aus Kleinglauben heraus. Herr, wärest du da gewesen? Das haben die geglaubt. Mein Bruder, der wäre nicht gestorben. Aber jetzt. Und der Herr Jesus hatte aber eine Aufgabe, dein Bruder soll auferstehen. Ja, das weiß ich, am jüngsten Gericht, jetzt ist es zu spät. War es bei dir auch schon einmal zu spät? Oh, die Weisheit Gottes. Ja, wo habt ihr ihn hingelegt? Ganz vorschriftsmäßig. Nach den mosaischen Reinigungsgesetzen ist alles richtig abgelaufen. 4 Tage liegt er schon. Selbst wenn du gleich gekommen wärst, wär's wahrscheinlich zu knapp geworden. Kann man nichts machen. Es ist schwer für uns, wenn der Mann fehlt, wenn der Ernährer, wenn der Schutz fehlt in diesem Haus. Hat Gott bei dir oder deinen Angehörigen auch schon einmal den natürlichen Schutz weggenommen? Hat der Tod schon mit seiner kalten Hand zugeschlagen? Hast du schon einmal richtig einen Trennungsschmerz miterlebt? Hast du das schon einmal erfahren? Ich will das nur kurz streifen. Nun war der Jesus gekommen, geht vors Grab hin, verlangt etwas, das war ungeheuer, rollt den Stein weg, das hätte er ja nicht dürfen. Das ist ja schon Grabschändung. Herr, er stinkt ja schon, aber da war der Fürst des Lebens. Was war das für einer, der in das Haus dieser drei Kerne gekommen ist? Der Fürst des Lebens. Wer ist der, der heute Abend hier ist, bei unseren Marthas? Und bei unseren Zuhörern hier in unserer Mitte und bei den Lazarus-Leuten, die vielleicht erst richtig gepackt und ergriffen haben, wenn der Tod sie angerührt hat. Darf ich da ein bisschen so meine Gedanken dann noch einflechten? Mann, hätte ich gerne den Lazarus nach der Auferstehung gesprochen. Du sag mal, wie war denn das? Was hattest du da für ein Bewusstsein? Was hattest du da für Gedanken, für Vorstellungen? Waren da Engel da? Hast du ein Licht gesehen? Oder wie war das bei dir? Gott hat es so geführt, dass ich schon im Grenzbereich des Todes war. Deshalb interessiert mich das aber so sehr. Aber über die Grenze, da war ich noch nicht gekommen und er war über die Grenze gekommen. Aber der Herr Jesus hatte noch einen Plan. Und er hatte die Macht schon vor Golgatha, ihn aus dieser furchtbaren Umklammerung des Todes. Ich erkläre das deshalb so, weil ich weiß, um was es geht beim Tod. Ein gewaltiger Fürst, eine ungeheure Macht. Mit menschlicher Macht ist da nichts zu machen, ihr Lieben. Und weil er so eine Macht hatte, aber der Herr Jesus hat einen Plan mit ihm gehabt. Ich weiß nicht, wo du stehst, wie es mit dir steht, in welchen Gefahren du bist, in welcher Stellung du zum Worte Gottes stehst. Ob du in Bethanien, das Haus der Armen, bist, ob du Hilfe nötig hast, ob Gott einen Plan mit dir hat. Ich bete, wenn ich so zu euch rede, liebe Geschwister, dass doch Gott mir nicht zu einem schönen Vortrag helfen möchte, sondern dass sein Reden in Schwachheit, es wird ja gesät in Schwachheit durch mich, ein Anklopfen bei dir sei. Kind, du bist von Krankheit bedroht. Kind, du bist von Not bedroht. Mein Kind, du bist vom Tode bedroht. Aber ich möchte nicht, dass der Tod dich hinwegrafft. Soll ich es mit anderen Worten sagen? Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe. Und vor dem Tod bekehren ist eine ganz wichtige, dringende Sache. Das hat er vorgehabt. So, das war so die Begebenheit vorher. Die sollten wir ein bisschen begreifen und verstehen, damit wir das einordnen können, was mit meinem Text da geschah. Jesus war 6 Tage vor dem Passafest dahin gekommen. Der hat gemerkt und gespürt, da lauft vom Himmel her etwas noch im Haus Bethanien. Ich lebe ja zurzeit auch in Bethanien. Haus Bethanien, einige dann auch. dann hier. Da habe ich jetzt etwas zu tun. Also, lieben Geschwister von Bethanien hier, Gott hat heute Abend etwas zu sagen und zu tun. Auch die anderen, selbstverständlich. Dort machten sie ihm ein Mahl. Und jetzt will ich die Tätigkeit, das Verhalten dieser Leute jetzt noch einmal ein klein wenig schildern, weil ich da eine Veränderung sehe da drin. Nicht bei der Martha. Die Martha, die diente ihm. Bei einem Mahl, da waren auch andere dann eingeladen. Ich denke, die hatte alle Hände voll zu tun gehabt. Und Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische saßen. Diesmal war er nicht spazieren, diesmal hat er keinen Freund besucht, diesmal war er nicht auf den Markt gegangen, denn der hat etwas ganz Gewaltiges erlebt. Der hatte erfahren, dass der Herr Jesus ihn aus der Dunkelheit des Todes zurückgerufen hat. Jetzt war er ganz nahe bei dem Herrn Jesus. Und die Martha hat wie üblich gearbeitet und gedient. Aber das freut mich so, dass der Lazarus jetzt zu Tische saß. Aber jetzt war die Maria weg. Na, bei dem Lazarus hat es eine Veränderung gegeben. Das Wort Lazarus, komm heraus, der darf dich nicht festhalten. Diesen Machtbefehl, den Jesus da ins Grab hineingerufen hatte, befähigte ihn, da wieder herauszukommen. Das hat er nie vergessen. Und jetzt war er bei Jesu. Ich glaube, der war von der Seite seines Herrn nicht mehr wegzukriegen. Aber es war die Maria, die war verschwunden. Ja, bei der war auch eine Änderung geschehen. Sie hat das nicht so gemacht, wie das viele bei uns in unserer Zeit machen. Ich sag's ein bisschen derb, ich will niemand kränken und verletzen, aber ich will mich deutlich ausdrücken. Die hören und die hören und die hören und die hören und die hören immer wieder und die müssen hören. Die sind so aufs Hören eingestellt, dass sie auf gar nichts mehr anders gebracht werden können. Hören und hören. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Geschwister, das Hören des Wortes Gottes muss so in uns arbeiten, dass wir zu einer Tat gedrungen werden, vom Geiste Gottes zu einer Tat gedrungen werden. Zu was für eine Tat wurde die denn jetzt da gedrungen? Die hat Jesus gesehen und ihr Herz war bewegt. Jesus war wieder da, war eine ganz andere Atmosphäre. Na bei Jesu. Geschwister, ich stelle die plumpe Frage, ist Jesus hier heute Abend? Kann er zu uns reden? Kann er so zu uns reden, damit wir nicht ewige Hörer bleiben? Kann er so zu uns reden, dass wir zu einer Tat gedrängt werden? Nicht eine extra große Tat, nicht eine Tat, wo jeder dann applaudiert, das will ich ja nachher noch erklären, zu einer ganz originellen Tat treiben lassen. Da fällt ihr ein, ich habe meinen Herrn so lieb. Er hat mich so geliebt, lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wie kann ich meine Liebe ihm zeigen? Wie kannst du dem Herrn Jesus deine Liebe zeigen? Wie sangen wir miteinander, ich gebe mein Liebstes dir her, mein Alles auf Erden sei dein. Eine bescheidene Frage an jeden. Bitte, ich dringe in niemanden hinein, auch seelsorgerlich nicht. Ich habe Gott sei Dank lernen müssen, zu erkennen, wie weit ich an einen Menschen, an seine Gefühlswelt, an seine Persönlichkeit herangehen kann. Aber ich stelle die Frage, was ist dein Liebstes? Was hast du am liebsten? Was ist dein Isaac? Und da fiel ihr ein, ich habe fast mein ganzes Geld in ein Öl, in ein Nardenöl investiert. Von Indien ist das da gekommen, von der Nardenwurzel. Das gab's hier nicht. Ein Pfund, es war etwas mehr als unser Pfund, also 550 Gramm mag das gewesen sein. Ganz teures Nardenöl. Ja, Maria, warum hast du denn das gekauft? Hast du da Rücklage schaffen wollen? War das so etwas Ähnliches wie Goldbarren? Hattest du da dein Kapital hinein investiert? Oder hast du an dein Sterben gedacht für die letzte Behandlung? Wozu hast du so viel Geld für das Nardenöl hergegeben? Aber jetzt war die Frage da, was habe ich lieber, den Herrn Jesus oder das wertvolle Öl? Etwa dreimal stand ich vor dieser Frage und da hatte ich einige Dinge wirklich sehr lieb. Und da musste ich entscheiden. Ah, der Herr Jesus, der verlangt manchmal auch so schrecklich viel. Ach ja, warum denn so harte Forderungen? Warum ist er denn so hart? Du, der verlangt gar nichts von dir, ohne dir etwas viel, viel Besseres zu geben. Hab doch Vertrauen zu deinem Herrn. Wenn er mal in deinem Leben etwas wegschneidet, den liebsten Menschen, dann will er dir etwas viel Besseres geben. Ja, was mache ich? Die Martha, die dient wieder. Und jetzt hat er ja einen anderen Zuhörer, mein Bruder, der hört so schön zu. Und jetzt hole ich das Nardenöl. Die Liebe Gottes hat sie so gedrungen und dann geht sie hin, schüttet es aus über die Füße, die für dich so viele Wege gegangen sind, lieber Zuhörer. Für mich so einen schweren Weg gegangen sind. Das Kreuz wurde auf ihn gelegt und darauf waren deine und meine Sünden. Und unter deinen und meinen Sünden ist er zusammengebrochen. Und diese Füße, die deine Schuld und Sünde und meine ans Kreuz getragen haben, die waren ja so wertvoll und so lieb. Und sie goss ihr Öl und trocknete seine Füße. Sie hatte wahrscheinlich kein verschnittenes Haar. Ich mache kein Gesetz, aber sie hat seine Füße da getrocknet. Jetzt versuche ich euch zu erklären, was in diesem Haus sich da so ereignet hat. Ich denke, die 12 Jünger, die haben geguckt da miteinander. Auch der Lazarus hat geguckt, der Jesus wurde da unterbrochen. Es wurde ihm so viel Herzensliebe entgegengebracht. Vielleicht hat der Lazarus gedacht, was macht denn meine Schwester da? Ja, so kenne ich die ja gar nicht. Die war ja immer so still und hat nur zugehört. Und jetzt tut sie so etwas. Und da hatten wir noch einen Fachmann da. Das war der Judas. Für den war das ein Verdauungsproblem. Was diese Seele von der Liebe Jesu ergriffen da getan hat. Und als das Öl ausgegossen wurde, so steht es weiter hintergeschrieben, erfüllte der Duft das ganze Haus. Was haben wir hier für einen Duft, liebe Geschwister? Ich meine nicht das Parfum, ich meine nicht die Deos, die wir da verwendet haben, Nein, nein, ich meine das Öl, das Nardenöl, ein guter Geruch für Jesu Christi. Oh, wenn solche Seelen in einer Versammlung sind von der Liebe Jesu getrieben, die nicht immer darum kämpfen, beachtet zu werden, berücksichtigt zu werden, die einfach Liebe zum Herrn Jesus haben. Eine Judasseele kann so etwas ganz bestimmt nicht verstehen. Der hat die Ware gleich richtig eingeschätzt. Und das war ein Fachmann. Maria und Judas und Lazarus und Martha und die Jünger im Hause in Bethanien. Eine bunt gewürfelte Gesellschaft. Naja, wir kommen ja auch von verschiedenen Seiten her. Wir sehen uns auch nicht alle ganz gleich. Auch glaubensmäßig haben wir verschiedene Prägungen. Aber interessant ist die Bibel. Und da hat der Judas nimmer bei sich halten können. Nein, hat er gesagt. Mann, dieses Öl hat ja 300 Silberlinge ist das wert. Mann, so viel Geld, man hätte es nehmen können und den Armen hätte man das geben können. Ist dieser Geldgierige, man steht an der Stelle, dass er gerne das Geld verwaltet hatte. Und dass er seinen Profit davon genommen hat, seine Prozente, reichlich hatte er, war ein Dieb, steht hier geschrieben. Und wenn jetzt so eine Frau kommt und so einen Wert da auf die Füße Jesu schüttet, da, Mann, da habe ich überhaupt keine Prozente davon. Das ganze, die ganze Sache hier hat denn gar keinen Sinn. Wo bleibt hier der gesunde Wertbegriff? Ja, wo bleibt der gesunde Wertbegriff? Jetzt habe ich aber da doch schon so eine Frage an Herrn Judas, an Herrn Gehasi, wenn ihr wisst, was ich meine, an Herrn Ananias und Frau Sapphira, wo das Geld so eine große Rolle gespielt hat. Da komme ich aber nicht mehr her nach Mitlächtern. Wenn da mein Geldbeutel und mein Konto angegriffen wird. Nee, Geschwister, das will ich nicht. Ich denke so wie Jesus bei dem reichen Jüngling. Er hat gesagt, geh hin, verkaufe alles und komm mit deinem Geld bloß nicht daher. Gib's den Armen und dann komm und folge mir nach. Wenn um Geld geredet wird, ist nicht gut. Wenn es um Geld geht, um andere zu helfen, dann ist es wieder eine ganz andere Sache. Der hat genau den Wert taxieren können. Wie viel Armen hätte man da helfen können? Und jetzt frage ich, ich tue jetzt so, wie wenn der Judas hier wäre. Ich hoffe, dass der Judas nicht hier ist. Ich mache mal gerade so, wie wenn er hier wäre. Herr Judas, die Maria hat 300 Silberlinge für den Herrn Jesus übrig gehabt. Ohne zu zaudern, ohne zu zögern. So viel war der Jesus ihr wert. Herr Judas, wie viel wäre dir der Herr Jesus wert? 30 Silberlinge wäre er mir wert. Lieber Zuhörer, wie viel ist dir heute Abend der Herr Jesus wert? Hast du mit mir gesungen? Ich gebe mein Liebstes dir her. Mein Alles auf Erden sei dein. Was frage ich nach irdischem mehr? Du selbst, o Herr Jesu, bist ja mein. Das Mädel, da bei den Schwaben, meinte, Bruder Wegner, wenn ich dem Herrn Jesus alles geben muss, dann habe ich ja gar nichts mehr. Aber sag ich, dann wird's erst richtig schön, denn dann nimmt er die Verantwortung über dich, die Sorge über dich. Und das kann man erleben, wie der Jesus die Leute durchbringt, die ihm von ganzem Herzen lieb haben. Ja, und der Jesus, der hat dazugeschaut, was die Maria da gemacht hat. Und was der Judas da so Geschäftstüchtiges da vorzubringen hatte. Die Maria hat nicht gesagt, du komm herauf, lass mir meine Ruhe. Nein, diese Maria-Seelen, die lassen den Heiland für sich reden. Und das hat der Herr Jesus auch getan. Der hat sich an den Judas gewandt. Und da heißt, Jesus sprach, lass sie in Frieden, sie steht unter meinem Schutz. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Den Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit bei euch. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass Jesus dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Ja, jetzt hätte ich gerne so abgefühlt. Ich rechne nicht, liebe Geschwister, aber an der Atmosphäre hätte ich gerne so abgefühlt, ob solche Leute da sind, die von den Toten auferweckt wurden, die vom Tode zum Leben durchgedrungen sind, bei denen Jesus ein neues Leben hat anfangen können, wo es nicht mehr um mir, ich und mich geht, sondern wo man aus Liebe zum Herrn Jesu nicht nur den Zehnten, sondern ich gebe mein Alles dir, alles auf Erden, sei dein. Ach, Lob und Dank, liebe Geschwister, dass ich in meinem Alter so glücklich und so froh sein kann. Nicht, dass ihr denkt, ich habe glänzende Gefühle. Ich habe mal gezählt, das war schon vor Jahren, da habe ich so 14 Wehwehchen zusammengebracht. Jetzt müsste ich schon wieder einmal nachzählen, es sind einige dazugekommen. Aber was soll das alles? Ich bin so dankbar und froh, ich habe Frieden und Freude, liebe Geschwister. Und jetzt möchte ich bin heute wieder rechtzeitig fertig, jetzt hätte ich noch gerne, dass wir singen, nie mehr. Nie mehr, und dann möchte ich noch beten. Aber hast du auch irgendwo so etwas über alles lieb? Gib's und bring's dem Herrn Jesus. Amen.
Wollen wir singen miteinander?
Yeah.
Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass das aufgeschrieben wurde, was du gesagt und was du getan hast. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du bereit warst, nach dem ewigen Ratschluss und Plan unseres Gottes auf diese Welt zu kommen, wo so geschäftig zugeht, wo es um das Geld geht, wo es um irdischen Besitz geht, wo es um Ehre und Ruhm und um Macht geht und wie da Menschen auf die Seite gedrängt werden, zertreten werden, ja, wie Menschen Opfer gebracht werden und die Liebe, von der wir gehört haben, auch mit Füßen getreten wird. Herr, ich bin so dankbar und froh, dass es hier jetzt anders ist in unserer Mitte. Und dass du da heraushelfen möchtest aus der furchtbaren Ungerechtigkeit. Lasset euch erretten aus dieser gegenwärtigen, argen Welt. Herr, es täte mir so leid, wenn nur eine Person hier wäre in unserer Mitte, die diesen Schritt über den Jordan noch nicht getan hat, die im Glauben noch nicht auf den Verheißungen steht, noch nicht gelernt hat, mit dir zu rechnen im Leben. Herr, habe Dank für all die Versammlungen, die wir erleben durften. Wirke du an unseren Herzen. Herr, ich will dir die Kranken, die Alten hinlegen, die Schmerzen tragen müssen hier in unserer Mitte. Herr, ich gedenke auch denen, deren Familienangehörige deinen Kindern Probleme verursachen. Herr, habe du Dank, dass du da bist und du tust, was die Gottesfürchtigen begehren. Geh du jetzt durch die Reihen, rühre du an, heile du, helfe du. Herr, mach auch diesen ganzen Platz hier zu einer Segensstätte, wo du noch viel wirken und arbeiten kannst. Herr, hab auch Dank, dass wir viele in unserer Mitte haben, die dich erlebt, erfahren haben, Wunder mit dir erfahren durften. Herr, habe du Dank, dass du uns auch morgen Abend segnest und am Sonntagvormittag. Amen.
Amen.
Wollen wir Platz nehmen?
Wer von dem Heiland, wer von dem Heiland, wer von der Liebe meines Herrn, wer von dem Heiland wirst ich gern. Mehr von dem Heiland ist ich. mehr von der Liebe.